Agile Leader Initiative, der Podcast rund um dein Lieblingsthema Agilität. Offen, klar und regelmäßig neu.
Herzlich willkommen, liebe Agile Leader Community. Heute möchte ich mit euch das Thema agile Metriken behandeln. Den Start macht Velocity. Was ist die Velocity überhaupt? Die Velocity ist eine der am weitesten verbreitetsten agilen Metriken, die aber gleichzeitig auch am häufigsten missverstanden wird. Die Velocity ist eine Metrik auf Teamebene. Sie wird dazu genutzt, um das Planen des Teams im Sprint Planning zu erleichtern. Aber fangen wir von vorne an. Wie ergibt sich die Velocity? Was ist das überhaupt? Im agilen Umfeld wird sehr häufig in Story Points geschätzt. Das heißt, einzelne Aufgabenpakete kriegen eine Zahl, die im relativen Verhältnis zu anderen Aufgaben steht. Über einen Sprint hinweg werden Aufgaben abgeschlossen und zahlen auf das Endergebnis des Sprints ein. Die Teams schätzen immer wieder neu und planen damit ihre Sprints. Über einen gewissen Zeitraum hinweg ist es relativ klar ersichtlich, wie viele Story Points schafft ein Team in einem Sprint. Das nennt sich dann Velocity. Die Velocity eines Teams ist der durchschnittliche Wert an geschafften oder abgeschlossenen Story Points in einem Sprint für ein bestimmtes Team. Das bedeutet, gerade bei neuen Teams ist es am Anfang sehr häufig so, dass die Schätzungen noch nicht akkurat sind. Das heißt, es pendelt sich auch die Velocity über die Zeit ein wenig ein. Nichtsdestotrotz wird die Velocity dann nach einem gewissen Zeitraum auf einem Level sein, wo das Team sehr gut abschätzen kann, wie viel Arbeit in einen Sprint gepackt werden kann, um am Ende ein erfolgreiches Sprintergebnis zu haben. So können im Sprintplanning beispielsweise auch Überplanungen des Teams relativ schnell erkannt werden. Die Velocity ist allerdings nicht dazu geeignet, verschiedene Teams miteinander zu vergleichen oder auch zu sagen, dieses Team arbeitet immer besser oder arbeitet immer schneller, sondern es wird einfach nur eine Planungsgrundlage für das Team geschaffen. Ich hatte es eingangs gesagt, häufig wird die Velocity missverstanden und ein paar der Punkte aus meinem letzten Satz treffen da relativ gut drauf zu. Oftmals wird die Velocity als Management-Kennzahl verstanden, um zu sagen, Team A ist besser als Team B. Ich sehe das anders. Jedes Team schätzt unterschiedlich. Jedes Team hat unterschiedliche Aufgaben, unterschiedliche Herausforderungen, die sich dann am Ende über die Story Points in der Velocity widerspiegeln. Und hier muss ganz klar differenziert werden. Ist es eine Vergleichsgröße oder ist eine Vergleichsgröße zwischen den Teams gewünscht, dann ist Velocity hier nicht die richtige Kennzahl. Ist aber eine Planungsgröße für ein Team gewünscht oder möchtet ihr als Team wissen, sind wir überbucht, schaffen wir das, was wir uns vorgenommen haben, dann seid ihr bei der Velocity genau richtig. Die meisten Online-Tools oder auch die meisten Tools, die ihr nutzt im Alltag, bieten eine Möglichkeit, sich die Velocity errechnen zu lassen. Hier habt ihr dann auf einen Blick eine Möglichkeit, relativ schnell im Planning zu schauen, ob eure Planung gut ist, ob eure Planung für den nächsten Sprint machbar ist und ob das Team alles schaffen kann, was es sich vorgenommen hat. Lasst uns nun mit dem Burndown-Chart weitermachen. Das Burndown-Chart kann von Teams oder dem Scrum Master, dem Product Owner oder anderen interessierten Parteien als sogenannte Fortschrittskontrolle genutzt werden. Ich möchte das Kontrolle hier aber bewusst in Anführungszeichen setzen. Das Burndown-Chart ermöglicht es dem Team zu sehen, wo stehen wir hinsichtlich unseres geplanten Fortschritts. Viele von euch kennen es sicherlich in der Praxis, wenn ihr das Burndown-Chart nutzt. Ich zeige es euch hier oben auch mal. Es wird sehr, sehr viel in diese Richtung gearbeitet und ganz am Ende des Sprints geht es steil nach unten. Jetzt ist es natürlich so, dass das nicht der optimale Verlauf eines Burndown-Charts ist. Wie kommt sowas zustande? Das kommt dadurch, dass es in vielen Teams noch nicht üblich ist, während eines Sprints Aufgaben abzuschließen, sondern es wird darauf gewartet, dass wir im Review nochmal drüber gesprochen haben, vielleicht auch noch die ein oder andere Meinung eingeholt wird und dann eine Aufgabe erst zugemacht wird. Diese fließt aber dann natürlich auch erst zum Ende des Sprints in das sogenannte Burndown-Chart ein. Was macht also das Burndown-Chart? Das Burndown-Chart, ich zeige mal hier die ideale Form, zeigt im Prinzip dem Team oder auch anderen Personen, die sich das anschauen wollen, den Verlauf, gerne auch den optimalen Verlauf mit einer zusätzlichen Linie in der Mitte der geplanten Arbeit im nächsten Sprint oder in einem Zeitraum, den wir individuell betrachten wollen. Demgegenübergestellt seht ihr dann in einer anderen Linie, meist farbig markiert, die Anzeige des aktuellen Fortschritts des Teams. Das heißt, alle abgeschlossenen Tätigkeiten zahlen auf das Burndown-Chart ein bzw. werden im Burndown-Chart dargestellt. Und je näher die farbig markierte Linie in der Nähe des Idealfalles ist, desto besser läuft der Fortschritt im Sprint. Klar könnte man jetzt sagen, es ist vielleicht auch das Ziel, diese Burndown-Chart-Linie zu schlagen. Ja, das ist eine Herangehensweise, die durchaus interessant sein kann. Aber Ziel sollte es immer sein, möglichst nah an diese Linie ranzukommen, um den optimalen Verlauf des Sprints darstellen zu können. Das ist natürlich nicht immer möglich, weil die Arbeitspakete nicht immer perfekt geschnitten sind, so wie der Durchschnitt, der für das Burndown-Chart verwendet wird, es eben ausrechnet. Aber trotzdem sollte es das Ziel sein, so nah wie möglich an die Linie ranzukommen und vor allen Dingen eben auch mit der Planung am Ende so akkurat zu sein, dass ganz am Ende des Sprints sehr, sehr nah an die Nulllinie rangearbeitet wird. Wir haben aber nicht nur das Burn-Down-Chart, sondern auch das sogenannte Burn-Up-Chart. Man kann es auch den kleinen oder großen Bruder des Burn-Down-Charts nennen. Was macht das Burn-Up-Chart nun so besonders oder anders als das Burn-Down-Chart? Es ist gar nicht viel, aber ich zeige euch hier auch nochmal ein Burn-Up-Chart. Das ist im Prinzip ein gedrehtes Burn-Down-Chart. Wir fangen also bei Null an und sagen, mit jedem abgeschlossenen Teil unserer Arbeit kommt ein Stückchen auf das Burn-Up-Chart hinzu. Und wir haben eine Linie, die uns sagt, wie viel Arbeit ist geplant für den kommenden Sprint. Das ist oftmals, es gibt unterschiedliche Darstellungen, eine wirklich horizontale Linie. Ganz oben mit dann eben den entsprechenden Achsenbeschriftungen, um uns dann eben anzuzeigen, das ist die geplante Arbeit für den kommenden Zeitraum. Und das Burn-Up-Chart nimmt dann alle abgeschlossenen Tätigkeiten und macht eine Linie schräg rechts nach oben. Und auch hier gibt es, wie gesagt, je nach Darstellung in den Tools auch nochmal eine Optimallinie, einen Optimalverlauf, den uns dann eben die entsprechende Darstellung auch anzeigt, um zu zeigen, wo stehen wir gerade mit unserem Fortschritt. Um es also abschließend nochmal zusammenzufassen, das Burn-Down sowie auch das Burn-Up-Chart können von Teams dazu genutzt werden, ihren Fortschritt innerhalb eines Sprints oder innerhalb eines betrachteten Zeitraums zu kontrollieren. Es ist sehr empfehlenswert, hier auch während des Sprints einmal drauf zu schauen, um zu gucken, wo stehen wir gerade, brauchen wir vielleicht irgendwo noch Unterstützung, weil wir überhaupt noch nicht vorangekommen sind. Gleichzeitig schärft es für die Teams den Blick darauf, dass Dinge auch während eines Sprints abgeschlossen werden kann. Und wenn ihr gerne zu dem Thema noch etwas mehr erfahren wollt oder auch Unterstützung bei euren Teams in euren Projekten braucht, um eben genau dieses Spannungsfeld ein wenig aufzulösen, dass Dinge erst am Ende eines Sprints abgeschlossen werden oder überhaupt in das Abschließen von Sachen hereinzukommen, meldet euch gerne bei uns. Ihr findet die Kontaktdaten in der Videobeschreibung. Sprechen wir von Agilität, sprechen wir auch immer von Kundennutzen. Das heißt, alle Arbeit, die wir tun als agiles Team, soll dem Kunden am Ende einen Nutzen für sein Produkt geben. Und wenn wir jetzt im Bereich der agilen Metriken unterwegs sind, ist es natürlich interessant zu wissen, wie sieht es denn aus mit dem Kundennutzen? Ist das, was wir tun, wirklich hilfreich? Und sind wir vielleicht schnell genug für den Kunden? Eine sehr interessante Methode, um den Kundennutzen etwas messbarer, etwas greifbarer zu machen, ist das Thema Lead Time. Sprechen wir von Lead Time, geht es im Prinzip darum zu messen, wie lange dauert es von einer Kundenanfrage bis zu einem lieferfähigen Produkt. Das heißt, der Kunde kommt auf uns als Team zu, das kann ein interner oder ein externer Kunde sein, und möchte mit einer bestimmten Anforderung an sein Produkt etwas Neues für sich selbst entwickeln. Ihr kennt es selbst, wenn ihr eine Anfrage irgendwo hinstellt und ihr hört Wochen, vielleicht Monate oder Jahre lang gar nichts, dann ist das ziemlich frustrierend. Und genau so könnt ihr euch das vorstellen, fühlt sich euer Kunde eben auch. Demnach ist es sehr wichtig zu wissen, wie lange brauchen wir als Team, um unser Produkt oder Änderungen in unserem Produkt nach einer Anfrage des Kunden wirklich lieferfähig auszuliefern. Und dies kann man eben über die Lead Time messen. Sprechen wir über Lead Time, müssen wir eigentlich auch den Blick auf die Cycle Time werfen. Die Cycle Time ist dann eine eher Produkt- oder Teaminterne Messung, in der wir sagen, hier ist der Moment, wo wir als Team anfangen, an der Anforderung zu arbeiten und am Ende dann eben der Endpunkt auch wieder die Auslieferung des fertigen Produkts oder der fertigen Änderung. Das heißt, Lead Time und Cycle Time gehen ein bisschen Hand in Hand. Die Cycle Time ist immer Bestandteil der Lead Time und deswegen werden diese beiden Größen oft auch zusammengemessen. Ich kann es euch hier gerne auch nochmal visuell darstellen. Wir sehen hier, die Lead Time umspannt den kompletten Zyklus von der Kundenanfrage bis hin zum lieferfähigen Produkt, während die Cycle Time in der Mitte ja sozusagen ansetzt. Das muss nicht immer die Mitte sein, aber für die Darstellung ist es immer ganz interessant, das so zu wählen. Und am Ende gehen beide eben wieder Hand in Hand dann an den Kunden raus.